Deutschlandfunk. Musikszene.
Nun etwas ganz anderes. Wir wollen etwas zusammen singen. Wer sehr liebenswürdig, wenn Sie mich bei meinem nächsten Vortrag unterstützen und alle ein bisschen mit mir mitsingen. Sie können mitsingen, mitsummen oder mitpfeifen, worauf Sie gerade Lust haben. Ich spiele ein Potpourri meiner bekanntesten Schlager. Es sind dies alles Lieder, die Sie kennen, die Sie schon mal irgendwo gehört haben. Da man sich aber für die Namen der Verfasser und Komponisten meistens nicht so sehr interessiert, so nehme ich an, dass Sie gar nicht wissen, dass diese Lieder alle von mir komponiert sind. Ein Potpourri mit Chorgesang. Wenn du einmal dein Herz verschenkst, dann schenk es sehr gut. Und wenn du mal ans Küssen denkst, dann komm zu mir. Meine Liebling, ich erwarte dich vor meiner Tür. Ist mein Zimmer noch so klein, es reicht bestimmt zum Glücklichsein. Drum, wenn du mal dein Herz verschenkst, dann schenk es bitte mir.
Er war ein Großer der Kleinkunst, ein Star. Die Leute kannten ihn. Und wenn sie ihn nicht kannten, kannten sie doch seine Lieder, seine Schlager, die er in Berliner Kinopalästen, auf Kabarettbühnen, vor Radiomikrofonen vorzutragen pflegte. Willi Rosen, eigentlich Rosenbaum, aus Magdeburg gebürtig, einer jüdischen Familie entstammend, Jahrgang 1894. Ein Künstler, der alles tat, um das Leben leicht erscheinen zu lassen. Dass es für ihn am Ende nicht mehr war, nicht sein durfte. Der Rassenwahn, der Antisemitismus als Staatsdoktrin, in der Konsequenz die Shoah, haben den munteren Unterhaltungston des Kabarettisten Willi Rosen zum Verstummen gebracht. Nicht, weil die Musik nicht gefiel. Die hat Willi Rosen noch in der Lagerhaft Westerbork vortragen dürfen, zum nicht geringen Amüsement seiner Bewacher. Gemütlichkeit und Brutalität gingen bei der SS immer Hand in Hand. Nicht die Musik missfiel, was missfiel, war der Mensch, der sie vortrug. Der Unterhaltungskünstler Willi Rosen, versprengte Nachrichten aus einem vergessenen Künstlerleben. Darum geht es in dieser Sendung. Am Mikrofon Georg Beck.
Der Mond hat längst schon sein Bett gemacht. Huschusch ins Körbchen, mal muss es sein. Huschusch, huschusch ins Körbchen rein. Darf ich um die nächsten Tango bitten?
Ein Mitschnitt aus einer öffentlichen Veranstaltung der Berliner Funkstunde. Aufgezeichnet wurde im Haus Vaterland am Potsdamer Platz im Dezember 1931. Willi Rosen in Aktion. Fotografien, Filmausschnitte offenbaren uns einen kleinen Mann mit Halbglatze, der stets ganz sicher eine Frucht seiner früheren Tätigkeit in der Herrenkonfektion überaus korrekt gekleidet war. Anzug, Weste, Einstecktuch, Krawatte. Dazu trug Willi Rosen Brille, was nun gerade nicht das Outfit der Bühnen der Filmstars jener Jahre war. Man denke an die Sonny Boys, an die Schwerenöter, an einen Hans Albers, einen Heinz Rühmann, einen Willi Fritsch.
Mir scheint, sehr gut.
Willi Rosen hatte nichts dergleichen. Umgekehrt hatten die Uferhelden aber auch nicht, was Willi Rosen hatte. Flinke Hände auf dem Klavier und diese exzellent zwischen Singen und Sprechen schwebende Kabarettstimme, die ihre Herkunft, ihre Ausbildung aus dem literarischen Kabarett verriet, was mit einem C geschrieben wird und etwas völlig anderes war, als was wir heute darunter verstehen.
Da gibt es so viel Muscheln und man kann so gut kuscheln in Honolulu, in Honolulu.
Das Klavierspielen und das Singen, beides ging bei Willi Rosen im Übrigen völlig unabhängig voneinander. Auf seine Klaviatur, in die Noten gar, musste er nicht schauen. Die Hände spielten, die Stimme sang und mit den Augen, mit denen schaute er zu und in sein Publikum. Freundlich, vergnügt, immer etwas verschmitzt war dieses Willi-Rosen-Lächeln, als wolle er sagen, was er vor seinen Bühnenauftritten eigentlich immer sagte: Text und Musik von mir. Unter eben diesem Titel hat der Berliner Förderverein Musica Reanimata am 10. April dieses Jahres ein Gesprächskonzert veranstaltet zum Kabarettisten, Komponisten, Pianisten Willi Rosen. Deutschlandfunk als Medienpartner hat diese Veranstaltung im Berliner Ballhaus Walzer Links gestrickt mitgeschnitten. Eine gekürzte Version steht im Zentrum dieser Musikszene. Mit dem Theaterhistoriker, Dramaturgen und Publizisten Klaus Völker hatte sich Winfried Radeke vom Berliner Förderverein einen Experten der Kabarettgeschichte aufs Podium geholt. Im musikalischen Teil des Abends agierte das bewährte Ensemble Zwockhaus. Maria Tomaschke, Andreas Joksch Gesang, Nikolai Orloff Klavier, Timofei Satarov Akkordeon, Volker Sure Kontrabass. Eine Besetzung, für die Winfried Radeke die Arrangements geschrieben hat. Arrangements samt und sonders auf Rosenlieder, Rosenschlager, Rosentangos vor allem. Das Ganze über die Bühne gegangen, der Termin fiel noch in den letzten Lockdown als Geisterveranstaltung. Wenn auch, dafür steht der Name Willi Rosen als Geisterveranstaltung mit Schwung. Besser gesagt mit Swing. Wir blenden uns ein.
Neulich ging Herr Kraus wieder einmal aus. Er aß Kaviar und trank Wein. Dann bestellt er Huhn und er dachte, nun lad ich mir ein Mädel ein. Und er rief, komm her, Lolottchen, sei heute Abend mein Maskottchen. Komm auf meinen Schoß, da sitzt sich's famos. Doch sie sprach ironisch bloß. Mein Herr, ich hab sie schon gekannt, als sie so klein waren. Mein Herr, war das ne schöne Zeit, als sie so klein waren. Ja, heut sind sie ein schrecklich feiner Mann. Und heut, da geben sie wieder richtig an. Mein Herr, ich hab sie schon gekannt, als sie so klein waren. So klein, so klein, so klein. Und die Zeit verging. Nach dem 10. Drink lag Herr Kraus schon unterm Tisch. Er schrieb einen Scheck und 5 Mädels keck sagten, schenk uns auch so'n Wisch. Und es wurde immer schlimmer. Plötzlich trat Frau Kraus ins Zimmer. Sie rief ein Skandal, 5 auf einmal. Bei mir schläfst du jedes Mal. Mein Herr, ich hab sie schon gekannt, als sie so klein waren, so klein waren. Mein Herr, war das ne schöne Zeit, als sie noch klein waren, so klein waren. Ja, heut sind sie ein schrecklich feiner Mann. Und heut, da geben sie mal wieder richtig an. Mein Herr, ich hab sie schon gekannt, als sie so klein waren. So klein, so klein, so klein.
Ein Tango von vielen Tangos. Ich habe ungefähr 200 Titel von Rosen durchgelesen. Gefühlt 80-90% waren Tangos. Wollen wir erst mal, weil ja kaum jemand etwas darüber weiß, über das Leben, vor allen Dingen den Anfang mit der musikalischen Betätigung von Willi Rosen, der eigentlich wie hieß?
Rosenbaum. Er wurde am 18. Juli 1894 in Magdeburg geboren und hieß Wilhelm Julius Rosenbaum. Er lernte schon früh Klavier spielen. Schon als Gymnasiast in Magdeburg fiel er als solch, also sein Talent, sehr auf. Und nach dem Schulabgang wurde er aber Lehrling in einer Berliner Konfektionsfirma, also für Bekleidung, Kleider en gros hieß die. Und nach erfolgreichem Abschluss dieser Lehre wurde er 1915 zum Militär eingezogen und erlitt als Infanterist in Russland sehr früh, also schon eine schwere Verwundung. Damals, als er im Lazarett war, schrieb er begeistert dann Liedtexte und gründete schließlich eine kleine Band. Und die machten dann so eine Art Fronttheater. Mhm. In der Weise, wie Sie das jetzt etwa erlebt haben. Und das war sehr erfolgreich. Und er gründete die Kapelle Rosen. Die gab es also erstmals schon während des Krieges. Nach dem Ende kehrte er nach Berlin zurück und fand wieder bei seinem alten Arbeitgeber, diesem Bekleidungshaus, eine Anstellung. Aber so viel war nicht zu verdienen, deswegen ist er abends dann in Cafés gegangen und hat ans Klavier sich gesetzt und gesungen. Das schlug ziemlich ein, sodass dann sich erste Kabaretts meldeten und er dort am Abend also solche Lieder, also Alleinauftritte hatte und sehr bald also den Weg zum Kabarett fand und regelmäßig abends spielte, also das allein noch betrieb, nach Feierabend als Klavierspieler in Cafés aufzutreten und dann zum Beispiel im Schwarzen Kater, in der Spinne und schließlich in dem Kabarett Die Rakete, das Ruder Hesterberg auch geführt hat. Und das war also im Theater des Westens, heute in Berlin, etwa unten im Keller. Und dort schließlich hat er sehr erfolgreich gearbeitet und gleichzeitig meldeten sich dann die Filmtheater, denn Stummfilmpremieren auf jeden Fall, also Premieren, brauchten also eine Musik. Und er hat dafür komponiert und sie selber also in der Weise vorgespielt. Da wurde er sehr bekannt durch solche Musiken und hat dann auch oft dreimal am Tag die Vorstellungen immer vorher klavierspielend eingeleitet oder dazu eine Musik gespielt. Wurde sehr bekannt dadurch und besonders beliebt auch bei Kindern, denn er hat auch Kindervorstellungen, die gemacht wurden. Also solche Filme, die für Kinder liefen, hat er die Musik dazu geschrieben. Also,
wollen wir ihn jetzt mal selbst erleben?
Gerne.
Wir haben eine Einspielung mit dem schönen Titel »Wenn ich Richard Tauber wäre«.
Wenn ich Liebe fühle, bleibst du immer kühl, das versetzt mich in Erstaunen. Schenk ich dir ein Kleid, ist es dir zu weit, immer hast du schlechte Launen. Doch seit gestern Abend ist mir klar, als ich im Theater mit dir war. Wenn ich Richard Tauber wär, hätte ich vielleicht schon mehr bei dir erreicht. Drum üb ich in tiefem Weg, jetzt nur das hohe C, das ist nicht leicht. Mädchen, mein Mädchen, wie lieb ich dich, will ich dir singen. Und es wird mir auch gelingen, wenn ich Richard Tauber wär. Doch leider bin ich nur ein Amateur. Spielt man Odeon abends im Salon, immer hör ich Richard Tauber. Über deinem Bett, selbst am Blumenbrett, hängt ein Bild von Richard Tauber. Tauberpuder, Tauberlippenstift, nicht ein Gegenstand, der mich betrifft. Wenn ich Richard Tauber wär, hätte ich vielleicht schon mehr bei dir erreicht. Drum üb ich in tiefem Weh, jetzt nur das hohe C, das ist nicht leicht. Mädchen, mein Mädchen, wie lieb ich dich, will ich dir singen. Und es wird mir auch gelingen, wenn ich Richard Tauber wär. Doch leider bin ich nur ein Amateur. Täglich 2 bis 4 üb ich am Klavier, was man da für Zeit vertrödelt. Abends bin ich müd, doch ich hab mein Lied heute Nacht dir vorgeknödelt. Und zum Dank dafür, dass ich so schwitz, sagst du Bravo, Richard, anstatt Fritz. Wenn ich Richard Tauber wär, hätte ich vielleicht schon mehr bei dir erreicht. Drum üb ich in tiefem Weh, jetzt nur das hohe C, das ist nicht leicht. Mädchen, mein Mädchen, wie lieb ich dich, will ich dir singen. Tauber wird vor Wut zerspringen, du kriegst auch ein Autogramm von mir als Bräutigam, was willst du mehr?
Thank you.
Ja, Tauber war wohl der populärste Operettensänger der 20er Jahre, hat vor allen Dingen die Titelpartien meistens der Lehar-Operetten gesungen und ist da auch in die schrecklichsten
Friederike war das nicht?
In die schrecklichsten Operetten von Kollegen Lehar, also hat er mitgemacht und unter anderem Friederike, eben ja, die Goethe-Operette. Und man kann das ungeheuer verstehen, er ist viel unterhaltsamer, viel vor allen Dingen klüger durch die Texte, die er geschrieben hat, und hat blendend den Tauber, also er konnte genauso gut singen, finde ich, wie Tauber.
Nicht so laut vielleicht.
Die wenigen Höhen, die Tauber vielleicht mehr schaffte, waren aber immer durch die Texte, die Tauber sang, einfach nicht anhörbar.
Und ist es bekannt, was Lehar zu diesem Zitat in dem Schlager, den wir gerade gehört haben, gesagt haben?
Ich weiß nicht.
Oh, Mädchen, mein Mädchen. Das muss er doch gehört haben.
Ja, ja.
Oder gab es damals noch nicht sowas, dass man dann einen Prozess führte, wenn etwas geklaut wurde?
Doch, das gab es sicher, aber in dem Fall hat er Lehar also sich
hat nicht, er Größe bewiesen, ja?
Ja, ja, er hat da keine Probleme gehabt, weil seine Tantiemen immer gestimmt haben.
Sie haben so einen schönen Text von Willi Rosen, wie man einen guten Schlager herstellt oder wie?
Ja, es gibt da ein Rezept, das er geschrieben hat, sein Erfolgsrezept. Ja. Man nehme einen dünnen Komiker und einen dicken Komiker, man nehme ein paar Kilo Sexappeal, man nehme einige eingängige Melodien, die das Publikum nach der Vorstellung singen kann, man nehme ein paar alte Witze, denen man die Bärte abgeschnitten hat, und ganz viele neue Witze. Man nehme einige Dekorationsteile, man nehme rotes, grünes und blaues Licht, man rühre das Ganze gut durch und fertig ist die Revue.
Das war also das Rezept einer Revue. Ja, hat er auch eine ganze Menge Revuen geschrieben?
Das hat er, also am Anfang waren immer diese Lieder, Text und Musik von mir am Klavier, aber das ist sehr in Erinnerung geblieben. Man weiß viel zu wenig, dass er tatsächlich eine ganze Menge von sogenannten
Kabarett-Operetten
oder Kabarett-Parodien geschrieben hat. Das waren kleine Einakter von etwa einer halben Stunde, die im Laufe eines Kabarettprogramms immer eingebaut waren. Und besonders tolle Schauspieler haben da mitgespielt, Theo Lingen, Oskar Siemauer, die es alle damals sehr populär waren sich nicht zu schlecht, also da mit aufzutreten. Im Gegenteil, das hat ihre Popularität also sehr gesteigert. Und da hat er eine ganze Menge von solchen Singspielen, wie man sagen kann, hat er schon damals geschrieben. Die erste große Erfolgsoperette war Quo Vadis. Das war der Beginn eigentlich des Kabaretts der Komiker, deren Leiter also Kurt Robitschek, ein Wiener Kabarettist war, der nach Berlin kam und sehr viel Texte geschrieben hat für das Kabarett, auch für sich selber. Und sein Kompagnon Paul Morgan, ein bekannter Schauspieler damals, die beide gründeten also in der Rakete das erste KDCO, Kabarett der Komiker. Und das erste Stück, was da gespielt wurde, war Quo Vadis, in dem Kurt Bois und Kurt Garron die Hauptrollen spielten.
Ein tolles Paar gewesen sein.
Und ein tolles Paar, und auch eben sind es recht wirksame und schöne Lieder gewesen. Mhm. Kurt Bois selber hat bei seinen Vortragsabenden, die unter dem Titel So schlecht war mir noch nie, er machte, hat er es immer mal ein Lied wieder aus Quo Vadis gesungen und an diese Operette, kleine Kabarett-Operette, erinnert, die über zwei Spielzeiten immer wieder gespielt wurde. Und so folgten dann im Laufe der Kabarett- der Komikerprogramme immer wieder neue Titel, auch nicht nur eben von Friedrich Holländer, Werner Richard Heimann, die sehr erfolgreiche Kompositionen zu solchen Singspielen gemacht haben, sondern auch Willi Rosen hat eine Reihe von solchen Dingen geschrieben. Der Hofbankier war ein anderer berühmter Titel, mit dem Text von Robitschek und Paul Morgan, und weitere folgten also in dem Kabarett der Komiker. Die sind sicher auch alle erhalten. Also Nelson hat sehr viele Musiken versucht zu vertreiben, und immerhin ist er dann Willi Rosen sehr bekannt geworden durch den Beginn des Radios, wo solche Lieder dann gespielt wurden. Mhm. Und im Radio, und er konnte sehr viele Schallplatten aufnehmen. Es gibt 50 Schallplatten bis 33 von Willy Rosen.
In der Staatsbibliothek gibt es 150 Titelnoten. Ja. Und es gibt viele andere Verlage, die auch vertreiben, auch noch andere Titel. Wie gesagt, 80-90% Tangos.
Ja.
Wollen wir noch ein paar Tangos hören?
Ja, ich denke schon, nicht, ja, dass wir das machen.
Dann würde ich sagen, machen wir eine kleine Unterbrechung mit ja. Tangos und so weiter. Dein Mund sagt nein, doch deine Augen sagen ja. Text und Musik, wie viele, von Willy Rosen. Hier haben wir auch, wie ich glaube, einen Originalklaviersatz. Deswegen haben wir da nur das Klavier und den Sänger.
Dich an, so wie ein Mann nur fliehen kann. Du aber lachst voll Ironie. Jedoch ich weiß, dein Herz schlägt heiß und heimlich leis fühlst du für mich auch Sympathie. Dein Mund sagt nein, doch deine Augen sagen ja. Ich weiß genau, ich werde dich heute noch küssen. Dein Mund sagt nein, doch deine Augen sagen ja. Sie plaudern aus, was sie von Liebe wissen. Wenn du dich willst, mich nicht erhöhst und lächelst kühl. Ich weiß genau, geliebte Frau, das ist nur Spiel. Dein Mund sagt nein, doch deine Augen sagen ja. Ich weiß genau, ich werde dich heute noch küssen. Weil ich es spüre, dein kleines Herz gehört nur mir, sag ich dir du beim Rendezvous. Du duzt mich nie, sagst immer noch das dumme Sie, doch schaust mich an so ganz per Du. Dein Mund sagt nein, doch deine Augen sagen ja. Ich weiß genau, ich werde dich heute noch küssen. Dein Mund sagt nein, doch deine Augen sagen ja. Sie plaudern aus, was sie von Liebe wissen. Wenn du dich wehrst, mich nicht erhörst und lächelst kühl, ich weiß genau, geliebte Frau, das ist nur Spiel. Dein Mund sagt ja, doch deine Augen sagen nein. Jetzt weiß ich wirklich nicht mehr genau, werde ich dich heute noch küssen.
Es kam, wie es für viele Künstler in Berlin kam, 1933 mit der Machtergreifung der Nazis. Man sagt immer Machtergreifung, die wurden gewählt, ne?
Auch, ja.
Ja. Musste Rosen als Jude sofort Berlin verlassen?
Er war um diese Zeit gerade auf Tournee, aber er kehrte doch zurück. Er ist immer wieder gekommen, und zwar haben die Nazis ja diesen, also sehr geschickten Trick gemacht, dass dass die jüdische Bevölkerung nicht mehr in die Theater gehen konnte, aber sie konnten ein jüdisches Theater oder den jüdischen Kulturbund gründen. Und dann hatten sie das genau unter Kontrolle. Der war nur zugelassen für jüdische Zuschauer. Da durften keine Arier hinein. Und dieses Theater hat dann auch ein jüdisches Kabarett gemacht. Das hat Max Ehrlich hauptsächlich betrieben, mit dem der Rosen befreundet war auch. Und er hat Rosen eingeladen und Rosen hat dann oft in diesen Kabarettabenden auch mitgewirkt, hat selber auch kleine Programme da zusammengestellt. Und das Tolle war, dass er immer wieder in Wien meistens bis 38, aber auch dann in Holland, wo er sehr viele Verbindungen hatte, immer Revue-Programme zusammengestellt hat, viele Emigranten und Schauspieler, die emigriert waren, dort besetzen konnte. Und er hat das auch immer inszeniert. Also diese Revuen waren sehr erfolgreich, gastierten. Und es gab sogar einmal die Merkwürdigkeit, dass eine so erfolgreiche Tournee eingeladen wurde vom Theater in der Behrensstraße. Es wurden da zwar sehr viele Proteste gemacht, also nur für jüdische Bevölkerung zugänglich, aber das hat wirklich stattgefunden, so ein Gastspiel von einer, von einem Revue-Programm. Er hatte eigentlich durch seine Popularität in vielen europäischen Ländern Erfolge und diese Revuen sind besonders gezeigt worden, eben in Wien, Prag dann, also in der Tschechoslowakei. Er konnte in der Schweiz gastieren und in Dänemark und eben in Holland und Belgien. Auf jeden Fall sind sehr viele dieser Theatervorstellungen von Willy Rosen gezeigt worden und in sehr prominenter Besetzung. Camilla Spira hat nachher in Holland oft mitgespielt. Er kehrte immer wieder zu kleinen Kabarettprogrammen, wo er dann am Klavier saß, Text und Musik von mir, seine populären Dinge machte. Er hat dann für ein jüdisches Label auch einige Aufnahmen machen können. Die sind innerhalb der jüdischen Bevölkerung noch, also verbreitet worden. Aber das durfte nicht, bei den Nazis war der ja absolut tabu. Und also sie haben ihn persönlich erstmal in Ruhe gelassen, das toleriert. Aber nur im jüdischen Kulturbund waren die Auftritte. Es gab den Streit innerhalb der Judenschaft, ob man das machen kann, dass man also in dieser schweren Zeit, wo alle von schweren Sorgen geplänt waren, nun so lustige Programme macht. Aber wie gesagt, er hat das ja gesagt, in schweren Zeiten hilft der Humor über manches hinweg. Also das war immer die Devise, die gemacht wurde. Er hat keine Zugeständnisse im Programm gemacht, aber allein, dass solche Lachprogramme oder Revuen gespielt wurden, war natürlich sehr schwierig. Und Max Ehrlich hatte auch keine Hemmungen, zum Beispiel so ein Programm dann direkt nach der Kristallnacht noch anzusetzen. Das war also sehr umstritten innerhalb der jüdischen Zeit, aber das hat stattgefunden. Und es ist schrecklich, wenn man dann an das Ende denkt von all diesen Künstlern.
Jetzt muss ich mal zwischenfragen, Verständnisfrage. Er hat in Holland gelebt. Ich dachte, er wäre da nur in Westerbork in dem Lager gewesen.
Nein, er war seit schon 33. Tourneen früher gemacht und er war nach 33 hauptsächlich immer in Holland. Also lange auch noch in Wien bis 38, aber immer auch schon in Holland hat er sehr gute Verbindungen gehabt und konnte dort Programme zusammenstellen. Und er hat sehr viele Emigranten, die nach Holland gegangen waren, beschäftigt dort. Und es war dann das Schlimme, als die Nazis Holland machten, haben sie eben dasselbe gemacht wie in Berlin. Die Juden durften für Juden noch spielen und haben das separiert. Aber es durften keine Theaterunternehmen jüdische Künstler beschäftigen. Nicht? Das ist, haben die Holländer waren ja etwas widerstandsfreudiger als die Deutschen. Es gab immer wieder Einzelne, die das durchbrochen haben oder gemacht haben und auch sehr vielen Leuten Unterschlupf gewährt haben. Aber es kam dann, als die Nazis schließlich kamen, die holländischen Theaterbetreiber wurden angewiesen, keine jüdischen Schauspieler mehr zu beschäftigen und jüdische Theaterbesitzer sollten nur noch jüdische Spieler beschäftigen. Es wurde dann ein von den Nazis in Holland das Durchgangslager Westerbork eingerichtet. Ein Wartesaal des Todes, wie man sagen kann. Denn von dort gingen dann die Transporte aller jüdischen Leute gen Osten, also meistens nach Theresienstadt.
Wir haben vorhin das Foto gesehen bei der Einspielung, wo er am Klavier sitzt und einen Einsatz gibt. Das ist in Westerbork aufgenommen worden.
Ja, ja. SS-Obersturmführer Gemmeckel hieß er, ein Freund der leichten Muse. Er ordnete an, dass alle in die Niederlande geflohenen jüdischen Schauspieler in Westerbork spielen sollen, nicht? Also da und spielen konnten. Er ließ die Lagerinsassen eine Bühne zimmern aus Brettern, die aus einer demolierten Synagoge in der Nähe stammten. Kaufhäuser mussten Vorhangstoffe liefern, Modehäuser die Kostüme. Und gespielt wurden hier Rosens Revuen, Humor und Melodie, Bravo, Da Capo und Total Verrückt. Camilla Spira sang hier noch einmal ihre Erfolgsschlager aus dem Weißen Rössel. Gespielt wurde immer, wenn Transporte abgingen in die Vernichtungslager. Operettenschlager am geöffneten Grab sozusagen. Unter Witzen wurde zum Halali geblasen. Sie spielten auf der Bühne um ihr Leben, erhofften sich dadurch eine Chance fürs Überleben. Auch Willi Rosen, wenn man kein Glück hat, dann hat das Leben keinen Sinn. Wenn man kein Glück hat, dann rutscht man aus und man fällt hin. Darum bitte ich dich, Fortuna, bleib mir treu. Aber das ist nicht so gewesen. Eine Schauspielerin, die dann deportiert wurde, Eddie Hillesum, schrieb vor ihrer Deportation in den Osten, Zitat, Männer der fliegenden Kolonne in braunen Arbeitskleidern transportierten Gepäck auf Schubkarren. Unter ihnen entdeckte ich auch einige Hofnarren des Kommandanten, den Komiker Max Ehrlich und den Schlagerkomponisten Willi Rosen, der aussieht wie ein wandelnder Leichnam. Vor einiger Zeit stand er unwiderruflich auf der Transportliste, aber er sang sich einige Abende hintereinander für ein entzücktes Publikum, worunter sich auch der Kommandant mit seinem Gefolge befand, die Lunge aus dem Leib. Er sang unter anderem »Ich kann es nicht verstehen, dass die Rosen blühen« und noch mehr solch zeitgemäße Lieder. Der Kommandant, der viel von Kunst hielt, fand es prächtig und Willi Rosen wurde Aufschub gewährt, also er wurde für den Abtransport gesperrt. Er bekam sogar ein Häuschen angewiesen und dort wohnte er nun hinter rotkarierten Gardinen mit seiner blond gefärbten Frau, die tagsüber in der kochend heißen Wäscherei hinter der Mangel steht. Nun geht er hier in seiner braunen Arbeitskluft, schiebt eine Karre, auf welche er das Gepäck eines seiner jüdischen Mithäftlinge heranschleppen muss und sieht aus wie ein lebender Tote. Das war dieses Zeugnis von einer, die da auch deportiert wurde. Rosen hat um sein Leben gesungen. Fortuna blieb ihm nicht treu. Im August 1944 wurden Max Ehrlich und Rosen nach Theresienstadt abtransportiert. Sie starben im Oktober 1944. Es ist da ein Streit darum, man hat es nicht festgestellt. Sie sind offensichtlich nicht bis nach Auschwitz gelangt, also nicht vergast worden, sondern elend nur Hungers gestorben oder im Dreck wo gelandet. Also man fand in der Bekleidung von Willi Rosen noch auf einem Zettel notiert die Sätze, überall gibt's immer einen, über den man lacht. Überall gibt's immer einen, der die Witze macht. Einer ist erst dazu bestimmt, den Narren abzugeben. Das fängt in der Schule an und bleibt das ganze Leben. Einer muss als ewiger Clown durch das Dasein wandern. Ach, die Menschen lachen gern auf Kosten eines anderen. Überall gibt's immer einen, über den man lacht. Überall gibt's immer einen, der für euch den Poyas macht.
Poyas. Pojatz geschrieben, das kommt immer in Texten vor, muss man vielleicht erklären, Leuten, die den Ausdruck nicht kennen.
Ja, der für euch den Narren macht.
Den also Narren sozusagen, ja.
Ja, den Clown.
Ja, den Affen spielt.
Ja.
Ja.
Also das ist das tragische Ende von Willi Rosen gewesen, der eben unheimlich viele Kompositionen hinterlassen hat.
Und die Texte nicht vergessen.
Und die meistens die Texte
witzige,
dazu geschrieben
witzige
hat.
Witzige Texte, fantastische Texte, miese Zeiten, wo man hinsieht, lauter Pleiten.
Ja, ja.
Na, das ist doch ein Schlager für heute eigentlich.
Es gibt eine ganze Menge von solchen Schlagern.
Ja.
Und auch wenn sie manche Worte haben, die heute nicht mehr in den Mund genommen werden sollen oder dürfen. Aber das ist ja Unsinn, also diese Art von Zensur. Er hat ein unheimlich tolles Sprachempfinden gehabt und alle möglichen Anspielungen und Witze, die man machen kann, die aber Lebensphilosophie sind und immer mit zu tun haben, hat er toll verstanden. Also die sind sehr lesenswert, soweit sie zugänglich sind, unterhalten sind. Es gibt ja einige Möglichkeiten, aber es ist sehr schwer, immer jetzt zur Zeit ist es halt besonders schwierig, in die Bibliotheken zu gelangen und die Sachen rauszukommen, die meistens in hinteren Regalen schmoren. Hoffentlich also kommen einige auf die Idee, ein bisschen sich um Willi Rosen zu kümmern. Es macht unheimlichen Spaß und es ist von großer Intelligenz und auch von einer oft politischen Schärfe, aber die wirklich in die...
Nie böse, ne? Er ist nie böse.
Nie böse, aber von einer ungeheuren Schärfe, die doch aber auf Lebenserfahrung beruht. Das merkt man sehr stark, wie... Immer auch die ganzen Dinge, die Stoffe und Bekleidungssachen hängen mit dem Beruf zusammen, den er ergriffen hat. Und immer die Damen, die er dort erlebt hat. Also die Geschichten, die er erzählt, sind erlebt und die musste er umzusetzen.
Ja, lieber Herr Völker, ich bedanke mich, dass Sie uns so viel Wichtiges und Unbekanntes über unseren Komponisten sagen konnten und sein Umfeld. Möchte Sie hiermit verabschieden mit einem ganz herzlichen Dank, aber laufen Sie noch nicht weg.
Na.
Und ich verabschiede natürlich auch das Ensemble Zwockhaus mit seinem Klangkörper. Immerhin hören wir jetzt noch natürlich wieder ein Tango. Tanzt du auch so gern wie ich?
Meister Tilden und spielst unermüdlich Jojo. Du liest immer wieder gern Kurzmaler, du gehst gerne abends in die Skala. Doch bevor ich meine Liebe erkläre, sag mir, tanzt du auch so gern wie ich? Dann bist du die Frau für mich. Denn ich merk am besten, wenn du mit mir tanzt, was du alles kannst, was du alles kannst. Tanzt du auch so gern wie ich, dann bist du der Mann für mich.
Wer gut tanzt, kann auch gut küssen, darum Liebling, bitte sprich.
Tanzt du auch so gern wie ich. Du kannst sehr gut schneidern und von deinen Kleidern denkt man, sie sind neuestes Modell. Wenn wir in die Bar gehen, schenkt man dir schon Rosen, ehe ich einen Cognac bestell. Du hast wundervolle, schlanke Beine, du hast Qualitäten wie sonst keine. Doch für mich besonders wichtig ist das eine. Tanzt du auch so gern wie ich, dann bist du die Frau für mich. Denn ich merk am besten, wenn du mit mir tanzt, was du alles kannst, was du alles kannst. Tanzt du auch so gern wie ich, dann bist du der Mann für mich.
Wer gut tanzt, kann auch gut küssen, darum Liebling, bitte sprich.
Kannst du auch so gern wie ich?
Im Lied haben sie sich gefunden und im Lied bleiben sie auch zusammen, kann sie niemand trennen. Soweit unser Mitschnitt des Musica Reanimata Gesprächskonzerts vom 10. April aus dem Berliner Ballhaus Walzer Links gestrickt. Text und Musik von mir, der Kabarettist, Komponist, Pianist Willi Rosen. Winfried Radiger vom Förderverein Musica Reanimata im Gespräch mit dem Theaterhistoriker Klaus Völker und im musikalischen Teil mit Ensemble Zwockhaus. Unter www.deutschlandfunk.de können Sie diese Ausgabe der Musikszene 30 Tage nachhören. Am Mikrofon war Georg Beck.